In den letzten Wochen haben wir uns im Gemeinschaftsgottesdienst mit dem Vater Unser beschäftigt. Heute werden wir die Serie gemeinsam abschließen und ich lese noch uns einmal die Verse aus Matthäus 6. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Manchmal, wenn wir beten, beten wir wie mit so einem Zoom beim Handy. Wir fokussieren uns auf unsere Sorgen, auf unsere Probleme, unsere kleine Welt. Und alles andere verschwindet aus dem Fokus. Wir haben unsere eigenen Sorgen, unsere eigenen Nöte so nah herangeholt, dass sie den gesamten Horizont erfüllen. Da ist die Krankheit, da ist der Schmerz, da sind schwierige Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Die Rechnung, der Konflikt, der uns nicht loslässt. Wenn wir uns zur stillen Zeit hinsetzen, dann fangen wir an zu beten und es sprudelt nur aus uns heraus: Herr, hilf mir, Herr, bewahre mich, Herr, gib mir Kraft, Herr, führe mich. Und es ist richtig und wichtig, dass wir das beten. Wir haben ja schon in den letzten Wochen gesehen, dass Jesus selbst uns lehrt, für unser tägliches Brot zu bitten und für Vergebung und für die Bewahrung vom Bösen. Doch wenn wir dort aufhören, dann übersehen wir das Eigentliche. Wir enden mit uns, mit unserer Not. Und das Ende vom Vater Unser gibt uns noch einen letzten Vers und der richtet uns nochmal aus, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und den wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Der Theologe R.C. Sproul musste sich einmal für diesen einen Vers vorbereiten. Er nahm seine 10 besten Kommentare aus dem Schrank, schaute rein, aber nicht mehr als 2 oder 3 Zeilen in den Kommentaren sprachen über diesen Satz. Er wurde wie behandelt wie ein höflicher, aber sehr unwichtiger Zusatz. Und ich glaube, viele von uns behandeln diesen Vers auch so. Wir lesen das Vater Unser und am Ende stolpern wir da so drüber, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aber der Vers beinhaltet viel, viel mehr. Er ist der Grund für all unsere Bitten. Er ist das Fundament, auf dem die Bitten eigentlich stehen können. Er erkennt Gott an für das, was er ist. Doch wenn wir in die Bibel schauen, ist das Erste, was uns vielleicht auffällt, auch hier in der Bibel, die ausliegt, dass der Vers in Klammern steht oder in so einer Fußnote. Warum? Die meisten Textkritiker und Textwissenschaftler sagen, dass der Vers in den ältesten Manuskripten fehlt und sehr wahrscheinlich erst von der frühen Kirche angehängt worden ist. Das wirft natürlich die Frage auf: Beten wir da was, was Jesus nie gesagt hat? Meine Antwort ist ein klares und eindeutiges Jein. Ich vermute, dass dieser Satz nicht im Originaltext von Matthäus stand, aber, und das ist das Entscheidende, dieser Vers ist nicht unbiblisch, er ist zutiefst biblisch. Er ist fast ein direktes Zitat von König David aus dem Alten Testament. Dieser betete in Vorbereitung für den Tempelbau ungefähr 1000 Jahre vor Christus im 1. Korinther 29, und ich lese vor: Dein Herr ist die Majestät und die Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. Schon David erkannte, dass alles, was existiert, in Gottes Hand ist. Und dass nur er die wahre Herrschaft und Kraft und Herrlichkeit hat. Und genau das bekennen wir auch am Ende des Vaterunsers. Außerdem wurde dieser Vers von vielen Christen an allen Orten, zu allen Zeiten gebetet. Er findet sich in vielen Kirchenordnungen, findet sich in den frühen Kirchenliturgien und sogar in einer Kirchenliturgie aus dem späten 1. Jahrhundert, Anfang des 2. Jahrhunderts ist schon dieser Zusatz beim Vaterunser dabei. Das heißt, schon die erste Generation nach den Aposteln hat wahrscheinlich das Vaterunser mit diesen Vers abgeschlossen. Und wenn wir diesen Abschluss heute mitbeten, dann reihen wir uns ein in eine fast 2000-jährige Geschichte des Glaubens. Und darum lohnt es sich, diesen Vers auch anzuschauen. Und das wollen wir jetzt machen. Wenn wir in den Text reinschauen, dann ist das kleine Wort denn der Schlüssel, um zu verstehen, was dieser Vers aussagt. Davor beten wir, gib uns unser Brot, vergib uns unsere Schuld, erlöse uns vom Bösen. Und dann kommt dieses Wort denn. Warum dürfen wir überhaupt beten und Gott bitten? Die Antwort liegt in dem denn. Denn sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Dieses Wort verlagert den Fokus am Ende des Gebets wieder weg von unseren Problemen. Wir fangen an mit, dein ist das Reich am Anfang vom Vaterunser, dein Wille geschehe, geheiligt werde dein Name, und es endet wieder bei Gott, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und das wollen wir in den drei Bekenntnissen der Anbetung erkennen. Zuerst sein Reich, dann seine Kraft und seine Herrlichkeit. Das Erste, was wir bekennen, ist, dein ist das Reich. Damit meinen wir nicht primär ein Territorium oder ein Landstück oder Königreich hier auf Erden, sondern es ist eine Herrschaft, eine Autorität. Wenn wir beten, dein ist das Reich, dann bekennen wir, Gott, du bist souverän. Du hast das Sagen, du regierst, du bist in Kontrolle. Und das ist schon eine ganz krass radikale Aussage, wenn wir in unsere Welt schauen. Wenn wir Nachrichten anmachen, Chaos, Kriege, Unsicherheit, Instabilität. Wir schauen in unser eigenes Leben, Krankheiten, Schmerzen, zerbrochene Herzen, zerbrochene Beziehungen. Fühlt sich oft nicht so an, als würde Gott regieren. Es fühlt sich an, als würde das Chaos regieren. Und unsere menschliche Reaktion darauf ist, wir wollen dieses Chaos kontrollieren. Doch was Gott uns in diesem Vers sagt, ist, wir sollen es an ihn abgeben. Er ist in Kontrolle. Er ist der Herrscher über alles. Einmal kurz handheben. Wer von euch hat schon mal ein Buch von C.S. Lewis gelesen? Wow, das ist ja schon fast jeder. Wer es noch nicht gemacht hat, nur zu empfehlen. In seinem Buch Der König von Narnia gibt es eine wunderbare Szene, die das voll veranschaulicht. Die Kinder betreten das geheimnisvolle Land Narnia. Ein Land, das unter dem Bann der weißen Hexe ist. Es ist immer Winter und nie Weihnachten. Alles Leben ist erstarrt. Hoffnung gibt es keine. Die Hexe sitzt auf dem Thron. Sie herrscht über die Erde. Und sie herrscht mit Furcht und Kälte. Auf den ersten Blick scheint alles, als wäre sie diejenige, die regiert. Doch dann hören die Kinder ein Flüstern. Und es wird immer stärker und es verbreitet sich im ganzen Land. Aslan ist auf dem Weg. Dieser Satz verändert alles. Denn in dem Moment, in dem der wahre König Aslan das Land betritt, fängt der Schnee an zu schmelzen, die Vögel fangen an wieder zu zwitschern und die Sonne kommt durch. Und warum? Weil Narnia nie der Hexe gehört hat. Ihr Reich war nur kurzzeitig, ihre Herrschaft war vorübergehend. Das Reich gehörte schon immer Aslan und er ist der wahre König. Und wenn wir heute beten, dein ist das Reich, dann sagen wir, Herr, ich sehe den Winter in meinem Leben, ich sehe das Chaos, ich sehe die Macht des Bösen. Doch ich will bekennen, dass Jesus regiert. Er ist der Herrscher und sein ist das Reich. Kommen wir zum zweiten Grund, warum wir zu Gott beten können. Denn dein ist die Kraft. Ein König kann ein Reich besitzen, doch wenn er ohne Kraft hat, was ist es für eine Herrschaft? Es ist nur eine Fassade. Das griechische Wort hier im Text ist das Verb Dynamis. Und wir erkennen sofort das Wort Dynamit drin. Das ist eine übernatürliche, eine schöpferische, eine weltverändernde Kraft. Und diese wird Gott zugesprochen. Es ist die Kraft, die die Welt geschaffen hat. Es ist die Kraft, die das Rote Meer geteilt hat. Es ist die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Es ist nicht ein bisschen Kraft oder mehr Kraft als wir, sondern es ist alle Kraft. Es ist die allmächtige Kraft. Und wenn wir dann in unser Leben blicken, dann sehen wir oft einfach diese Kraftlosigkeit, die bei uns herrscht. Der Akku ist leer, ich kann nicht mehr. Wir stehen vor einer Aufgabe und wissen nicht, wie wir die bewältigen sollen. stehen vor schwierigen Entscheidungen im Job oder in der Familie und spüren, wie uns die Kraft ausgeht. Wir kämpfen mit der Angst, mit der Trauer, mit der Krankheit. Wir sehen Probleme, die viel größer sind, als was wir schaffen könnten. Zu beten, dein ist die Kraft, ist der Moment, in dem wir bekennen, Herr, ich kann nicht, ich bin am Ende meiner Kraft, meiner Weisheit, meiner Geduld. Aber das ist okay, denn es geht um deine Kraft und nicht um meine. Deswegen können wir im Vaterunser beten, unser täglich Brot gib uns heute, weil Gottes Kraft uns jeden Tag genügt. Er weiß, was wir brauchen, noch bevor wir es sagen, und er versorgt uns damit. Wir können beten, vergib uns unsere Schuld, weil seine Kraft ist größer als jede Schuld. Seine Kraft ist die, die heilt, die verändert und die Versöhnung schenkt. Wir können beten, erlöse uns von dem Bösen, denn Gottes Kraft ist stärker als jede Macht des Feindes. Kommen wir zum dritten Teil des Verses, denn dein ist die Herrlichkeit. Es ist die Antwort auf die Frage, warum sollte Gott handeln? Was ist seine Motivation? Gottes Herrlichkeit, ich formuliere es mal so, Gottes Herrlichkeit ist die Summe all dessen, was er ist. Es ist seine Ehre, sein Ruhm. Die Herrlichkeit Gottes ist die ewige, vollkommene Liebe, die der Vater und der Sohn und der Heilige Geist von Ewigkeit her teilen. Es ist die unendliche Schönheit ihrer Beziehung. Und diese Herrlichkeit ist das ultimative Ziel des Universums. Es ist das Ziel unseres Lebens, das Ziel dieses Gebets. Es ist nicht unser Komfort, unser Erfolg oder unsere Erfüllung. Das ultimative Ziel, auch unsere Rettung, ist die Herrlichkeit Gottes. Und Paulus fasst es in Römer 11, Vers 36 mal so zusammen. Und ich vermute, dass wir alle den Vers kennen. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Doch was bedeutet das ganz praktisch für uns? Wenn wir am Anfang der Bibel schauen, dann sehen wir, dass die Urversuchung war, ihr werdet sein wie Gott. Es ist die Versuchung, ein Stück von Gottes Herrlichkeit zu nehmen. Ein bisschen sein wie Gott. Und das ist auch noch heute der Kern unserer Sünde. Wir wollen die Ehre, wir wollen die Anerkennung, wir wollen, dass sich die Dinge um uns drehen. Und zu beten, dein ist die Herrlichkeit, ist ein Akt von der Demut, von Anbetung. Es bedeutet Gott, es geht nicht um mich. Und ein wunderbares Beispiel dafür ist, wenn wir den Komponisten Johann Sebastian Bach anschauen. Unter fast jedes seiner Kompositionen schrieb er SDG. Und wir haben das Lied heute Morgen schon gesungen, wir singen es auch jetzt gleich nach der Predigt. Es bedeutet Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Er sagte damit, diese Musik, dieser Klang, das kommt nicht von mir. Es ist nur ein schwaches Echo von Gottes Schönheit. Es ist alles für ihn. Bachs Musik vergeht, aber die Herrlichkeit, auf die sie hinweist, ist ewig. Was würde sich in unserem Leben ändern, wenn wir unter jede Handlung, unter jedem Tag SDG schreiben würden? Wenn wir einen beruflichen Erfolg haben, zu sagen, okay, es ist Gottes Herrlichkeit, die da durchscheint. Und nicht, okay, was bin ich für ein Genie? Wenn du jemandem dienst und keiner dankt dir dafür, zu beten, dein ist die Herrlichkeit und nicht, ich werde wohl hier nicht wertgeschätzt. Wenn wir mit einer Sünde kämpfen, fallen, aber dann Buße tun, es ist Gottes Herrlichkeit, die da durchscheint. Wenn wir so leben, bekommt sogar das Alltägliche, die Arbeit, die Familie, das Gebet, Leid, die Freude, eine neue Bedeutung. Denn am Ende wird nur einer im Mittelpunkt stehen. Nicht wir, sondern Christus. Und das in Ewigkeit. Nachdem wir nun die drei Bekenntnisse der Anbetung im Vaterunser betrachtet haben, wollen wir jetzt noch zu einem Ort blicken, an dem sie ganz klar vor Augen stehen. Zum Kreuz. Denn dort wird alles, was wir in dem Vers bekennen, sichtbar auf eine Weise, die menschlich gesehen eine Torheit ist. Aber uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wir blicken dorthin und die Welt sieht in Jesus einen gefolterten Mann, dem man eine Dornenkrone aufsetzt und verspottet, König der Juden, wo ist sein Reich? Da ist kein Reich. Und doch beten wir, dein ist das Reich. Denn sein Reich kommt nicht mit militärischer Macht, so wie die Juden damals dachten, sondern durch seine selbstlose Liebe. Das Kreuz war nicht das Ende seiner Herrschaft, sondern ist der Thron, von dem aus der wahre König die Welt mit sich selbst versöhnt. Wir blicken zum Kreuz und Jesus hängt dort schwach und ohne Kraft. Und doch beten wir, dein ist die Kraft. Denn 3 Tage später offenbart sich Gottes wahre Kraft. Die Kraft, die den Tod besiegt, den Teufel entmachtet und Jesus Christus aus dem Grab auferweckt und uns mit ihm neues Leben schenkt. Wir blicken zum Kreuz und Jesus hängt dort, ein Ort der Schmach und Schande. Und doch beten wir, dein ist die Herrlichkeit. Denn am Kreuz nahm Jesus unsere Schande und Sünde auf sich. Und in der Auferstehung dürfen wir seine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit eines Gottes, der seine Kinder nicht verdammt, sondern sie erlöst und rettet und mit ihm auferweckt zu ewigem Leben. Und damit kommen wir schon zum Schluss des Vaterunsers, zu einem kleinen Zusatz in Ewigkeit. Dieses kleine Wort ist vielleicht eins der tröstlichsten Worte im ganzen Gebet. Es nimmt alles, was wir gerade über Gott gesagt haben, und macht es sehr unzerbrechlich. Warum? Weil unsere größten Ängste sind oft zeitlich. Sie sind immer mit der Zeit zu tun. Wird dieser Schmerz jemals aufhören? Wie lange geht das noch? Werde ich die Verletzungen von gestern vergeben können? Werde ich morgen noch genug Kraft haben? Wir leben in einer Welt, in der alles vergänglich ist. Reiche kommen und gehen, Kraft kommt und lässt nach, Ansehen kommt und verblasst. Aber wenn wir beten in Ewigkeit, heben wir den Blick von unserem zeitlichen Problem zu seinem ewigen Wesen. Und wir tun etwas Radikales. Wir verankern unser vergängliches Leben in Gottes unvergänglicher Realität. Sein Reich ist ewig, es kann nicht gestürzt werden. Seine Kraft ist ewig, sie wird niemals müde. Seine Herrlichkeit ist ewig, sie wird niemals verblassen. Das Ende des Vaters Unsers lädt uns ein, unseren Fokus von uns wegzunehmen. Es lädt uns ein, herauszuzoomen und die Perspektive Gottes einzunehmen. Wir erkennen, es geht nicht nur um unsere kleine Welt, sondern es geht um ihn. Das Gebet endet nicht in der Zeit, sondern es endet in der Ewigkeit. Er ist der König, der uns alles schenkt. Er ist der Allmächtige, der uns rettet. Und er ist der Heilige, dem alle Ehre gebührt. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.